SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Corona-Krise hat viel verändert. Sie hat uns auch einen enormen Digitalisierungsschub gebracht. Plötzlich kommt die Schule über den Rechner nach Hause, Konferenzen finden über Zoom statt, Musiker übertragen Hauskonzerte im Netz und Autoren ihre Lesungen. Wie wichtig das Internet auch als Ort ästhetischer Erfahrung ist, das ist gerade in dieser Corona-Zeit ziemlich deutlich geworden. Holger Nolze lehrt Musik und Medien an der TU Dortmund und er schloss gerade das Manuskript zu seinem Buch Worldwide Wunderkammer – Ästhetische Erfahrung in der digitalen Revolution ab, als der Lockdown kam. Hallo Herr Nolze.
Hallo Frau Höfer.
Als Sie mit dem Buch anfingen, ahnte noch keiner, was da im Frühjahr 2020 auf uns zukommen würde. Ihr Buch über die Worldwide Wunderkammer hat dadurch ja fast was Prophetisches bekommen. Auf einmal schossen die Kulturangebote im Netz wie Pilze aus dem Boden. Corona hat da wie ein Beschleuniger gewirkt, oder?
Das stimmt. Plötzlich war klar, diese digitale Revolution hat uns alle erwischt und einige doch auf dem falschen Fuß erwischt. Für mich war natürlich die Frage, muss ich jetzt alles nochmal neu schreiben? Insofern war es auch erstmal ein Schreck, aber dann habe ich mir das nochmal angeguckt und alles von vorne bis hinten gelesen. Würdest du es anders machen? Nein. Die Umstände haben sich geändert und die Fragen haben sich verschärft, aber sie sind eigentlich die gleichen. Und meine Hauptfrage ist, wie können wir, die wir uns für einen, ich nenne ihn einfach mal provokativ, guten Inhalt interessieren. Und damit meine ich jetzt mal differenzialdiagnostisch nicht Hass, nicht Pornografie und keine Banalitäten, Klatsch und Tratsch und Katzenbabybilder. Wie können wir das Netz besser nutzen? Denn eins ist klar, dieses Internet und diese Digitalisierung, das geht nicht mehr weg. Und das geht noch länger nicht mehr weg. Wir kennen die Entwicklungsdynamik, die da drin steckt. Das ist ja sogar schon mathematisch ausgerechnet worden. Das heißt, wir haben noch gar nicht gesehen, was da alles möglich ist. Und mein Eindruck ist, dass die alte analoge Welt derer, die sich für Literatur oder für Musik oder für Kunst interessieren und das wichtig finden, dass ästhetische Erfahrung auf einem Niveau stattfindet, das auch Komplexität zulässt, dass die Akteure noch nicht genau gesehen haben oder eine gewisse Reserve pflegen diesem Medium gegenüber.
Ja, viele solcher, ich nenne sie jetzt mal Kulturmenschen, die hängen aber ja immer noch zu dem Glauben an, und ich zähle mich eigentlich auch dazu, das echte Kulturerlebnis, das ist analog. Die Musik, die ich im Konzertsaal höre, das Bild, das ich im Museum betrachte und der Text, den ich im gedruckten Buch in der Hand halte. Wenn ich zu Hause am Bildschirm sitze, da hat das immer etwas Distanzierteres, nicht so ganz Unmittelbares. Müssen wir uns da auch einfach vielleicht an unterschiedliche Formen ästhetischer Erfahrung gewöhnen, die dann aber auch nebeneinander existieren?
Da bin ich ganz sicher, dass das so sein wird. Und ich bin deshalb sicher, weil die Geschichte der Medien, Innovationen natürlich uns klar diese Pointe erzählt. Am Anfang gibt es immer Misstrauen. Das Radio, die Schallplatte, konservierte Musik wurde von heftigem Argwohn begleitet. Mein Lieblingsbeispiel ist ja Don Quixote, ein Leser von Ritterromanen, der dann in die Welt zieht und dann will der Autor zeigen, er tut so, als wollte er zeigen, was also die vermehrte Lektüre von gedruckter Literatur im Hirn eines Normalmenschen anrichtet, und da muss er gegen Windmühlen kämpfen. Im Grunde ist das die Gründungsurkunde einer großartigen Romanliteratur. Also wir müssen lernen, mit diesen neuen Mediengegebenheiten umzugehen, und völlig richtig. Ich finde die Diskussion, ob das jetzt schlechter ist, weniger als ein Live-Erlebnis, eigentlich überflüssig, weil natürlich, ich komme jetzt sehr stark von der Musik, wenn ich in einem Konzertraum sitze und gut sitze und die Musiker sind alle da und wir teilen mit einem Publikum den gleichen Raum, dann ist das ein großartiges Erlebnis, und das, was ich zu Hause sehen kann, ist eben ein durch ein Medium vermitteltes Erlebnis. Das kann nicht das Gleiche sein, aber wer sagt denn, dass ich das immer daran messen muss? Jetzt sehen wir, dadurch, dass die analogen Bühnen erst sehr langsam wieder in Gang kommen, dass das sein kann, dass das die einzige Bühne ist, die wir haben. Und dann schauen wir vielleicht mit anderen Augen hin. Und dann ist eben die Tatsache, dass ich live dabei sein kann, wenn eine Kunst gelingt, übrigens auch wenn sie mal nicht gelingt, ist schon ein viel mehr stärkeres Erlebnis, eine ästhetische Erfahrung, als sie eine Konserve mir bereiten kann.
Dann gibt's auch noch sowas, auch meine Erfahrung, so eine Art Überforderung durch Fülle. Im Netz ist einfach alles in Sekunden mit einem Klick da. Ich kann mir eine Schaubühneninszenierung anschauen, ich kann mir eine Lesung mit Ernst Jandl anhören, ich kann mir in virtuellen Rundgängen die Bestände der Museen weltweit angucken. Das ist einerseits großartig, aber manchmal lässt man es auch einfach, weil man sich so völlig verliert.
Nicht nur Ihre Erfahrung, auch meine und ich glaube auch die der Hörerinnen und Hörer, weshalb ich so hänge an diesem Bild der Wunderkammer, das ja auch im Titel auftaucht. Die Wunderkammer, also eigentlich ein Konzept der Renaissance und des Barock, war halt der Versuch, die Fülle der Welt, die Überfülle der Welt, den Reichtum der Welt zusammenzubringen in einem Raum, in einem quasi musealen Zusammenhang und alles nebeneinander zu stellen. Das erinnert mich an das, was ich im Netz erlebe, wo das Beste und das Schlimmste direkt nebeneinander sind und ich immer eigentlich so ein bisschen in Deckung gehe vor dem, was da auf mich einprasselt. Die Wunderkammer hat natürlich die schöne Eigenschaft, dass sie gleichzeitig die Fülle zeigt, aber auch die Begrenzung. Es gibt Wände, es gibt Vitrinen, es gibt eine wahrscheinlich nicht ganz logische Ortung. Das ist typisch fürs Internet, dass ich eben nicht so schubladisieren kann, wie ich das in der Literatur und in der Wissenschaft einfach auch tun muss. Also ich muss mit dieser Vielfalt umgehen können und dabei hilft mir der Gedanke der Begrenzung. Das ist der erste. Und der zweite ist, ich glaube, man kann das übersetzen auf das Internet in dem, was man heute sehr gerne Kuratierung nennt. Also der dritte Teil dieses Buches handelt wirklich sehr stark von Kuratierung. Das ist ein Begriff, der aus der Kunst kommt, aus der bildenden Kunst. Also man kuratiert Ausstellungen. Inzwischen, und da ist die Literatur im englischen Sprachraum viel weiter, wird ja alles kuratiert. Wir sind auch alle selbst Kuratoren von Inhalten geworden. Und mein Versuch eines Weckrufs ist jetzt, nehmt das ernst. Wir brauchen Leute, die sich auskennen mit Inhalten, nicht nur mit Technik, aber eben auch mit Technik. Und diese Kuratoren sehe ich eigentlich als neue Vermittler, die uns helfen, in dieser Überfülle den Inhalt zu finden, der für uns richtig ist und passt und der uns auch wirklich weiterbringt. Das sollte unabhängig, kenntnisreich und kompetent in der Sache und in den technischen Gegebenheiten sein. Und dieser Typus des Kuratoren, den hänge ich mal ganz hoch und versuche den in meinem Studiengang an der TU Dortmund mit jungen Musikjournalisten auch auszuprägen. Und meine Erfahrung ist, das wird gesucht, das wird wichtig, das wird die Schlüsselkategorie sein der neuen Gatekeeper, wie das ja so schön heißt, weil sie uns helfen, mit diesem Problem der Überfülle und der Überforderung umzugehen.
Also sagen Sie Ihren Studenten auch, wir brauchen mehr Kulturinfluencer?
Absolut. Natürlich, das liegt so nah, wie es nur nahe liegen kann. Meine Skepsis gründet darauf, dass ich sehe, dass es eben nach wie vor eine große Trennung gibt. Also ich weiß nicht, wie es beim SWR ist. Ich kenne es eigentlich bei allen öffentlich-rechtlichen Anstalten und in anderen Medienhäusern auch. Gestern sprach ich mit einem Kollegen. Es gibt so einen Gap zwischen denen, die linear oder analog arbeiten, die eine Zeitung machen oder die lineares Radio veranstalten und denen, die Onliner sind und dann die Inhalte übersetzen müssen und glauben, dass die Übersetzung immer eigentlich nur eine Zuspitzung, Vereinfachung sein kann und mit dem Argument, sonst kommt euer Inhalt gar nicht rüber. Und diese inneren Auseinandersetzungen sind für mich ein Zeichen dieses Übergangs, in dem wir gerade sind. Das Analoge und das Digitale, mal überspitzt gesagt, kommen dann in Streit. Nämlich hänge ich jetzt den Inhalt, meine differenzierte Darstellung von etwas höher oder geht es darum, mal auf die 12 zu hauen und Krawumm zu machen? Ich übertreibe natürlich. Ich weiß, dass vieles gut läuft und auch gut miteinander läuft, aber diese Konfliktlinie sollte man sich sehr bewusst machen. Sie ist typisch.
Ja. Aber es ist nicht so einfach, solche guten Inhalte, auf die im Netz aufmerksam zu machen. Ich habe ein Beispiel, meine 4-jährige Tochter ist zum Beispiel begeistert von einer Frau auf YouTube, von der man nur den Mund sieht und die stundenlang irgendwelche quietschbunten Süßigkeiten isst. Die Essgeräusche sind nochmal akustisch verstärkt. Eine großartige Zeitverschwendung. Und ich frage mich immer, wie überhaupt sich da in so einem Meer aus Banalität und Clickbait sowas Komplexes und in Anführungszeichen auch Anstrengendes, wie ein Gemälde von Mark Rothko, wie eine Symphonie von Mahler.
Ich bin ja der Meinung, dass wir beides in uns tragen. Es gibt ein früheres Buch, das genau vor 10 Jahren erschien, das heißt Die Leichtigkeitslüge, das sich mit unserem Umgang, unserer Einlassung oder eben Nichteinlassung mit Komplexität befasst. Und ich glaube, Wir Menschen sind aus zwei Dingen zusammengesetzt. Ich hoffe so, einerseits Bequemlichkeit, am liebsten das Sofa nicht verlassen und Chips essen und andererseits aber der Neugierde, was jenseits der Sofakante möglicherweise doch passiert. Ich weiß, dass viele Menschen nicht mehr erreichbar sind für das, was jenseits der Sofakante passiert, aber ich glaube doch sehr an diesen natürlichen Impuls, dass ich, wenn ich mehr bekommen kann, wenn ich was zu beißen kriege, wenn meine Gehirnzellen angeregt werden oder wenn die Flimmerhärchen meiner ästhetischen Wahrnehmung getriggert werden, dass ich dann das Gefühl habe, doch eine wertvolle Erfahrung gemacht zu haben und einen wertvollen Schritt gegangen zu sein. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir Momente des einen und des anderen bei uns. Und die Aufgabe der guten Vermittler, der Kuratoren wäre doch, uns so zu triggern, dass wir uns geistig in der Einlassung auf Gegenstände, die uns nicht nur das erzählen, was wir ohnehin schon wissen, motivieren, anregen, etwas erschließen. Und zwar nicht, und das ist eben das Neue, nicht im Sinne einer Didaktik top-down, das musst du jetzt wissen und damit musst du dich jetzt befassen und das ist sozusagen jetzt deine Trainingseinheit in Kultur. Ich glaube, da sind die Menschen müde, sondern andersrum, als freundliche Begleiter, die einen mitnehmen zu Dingen, die man noch gar nicht geahnt hat. Und das können wohlbekannte kulturelle Inhalte sein, wie auch eine Beethoven-Sinfonie. Die kann man auch irgendwann nochmal hören, wie man sie noch nie gehört hat. Es müssen mehrere positive Elemente zusammenkommen, dann kann das funktionieren, dann funkt es.
Also das Kuratieren, das Auswählen, das Kluge, aber auch nicht überheblich informieren, das, sagen Sie, wird ganz essentiell sein für kulturelle Angebote im Netz. Wo glauben Sie, funktioniert das denn jetzt schon ziemlich gut? Haben Sie da ein Beispiel?
Ein Lieblingsbeispiel in dem Buch, das hat mich wirklich begeistert, das kommt jetzt allerdings nicht aus der Musik, sondern aus der bildenden Kunst und das ist die digitale Sammlung des Städelmuseums in Frankfurt. Das finde ich wirklich außerordentlich. Ich habe das beobachtet vor ein paar Jahren und dachte, naja, die stellen halt ihre Bilder ins Netz. Also diese Formulierung, wir stellen das ins Netz, finde ich ja verräterisch, weil es eine Statik bedeutet, die mit der Dynamik des Netzes nichts zu tun hat. Dann habe ich aber jetzt wieder geguckt und war vollkommen beeindruckt, wie schlau das ist. Also ich habe nicht nur die ganze Sammlung in sehr gut aufgelöster Qualität zur Verfügung. Ich bekomme Informationen und zwar je nachdem, wie ich unterwegs bin, so wie ich mich auch frei durch ein Museum bewege, mal etwas schneller, mal etwas langsamer. Wenn ich es genauer wissen will, bin ich mit zwei Klicks in einer genaueren Information. Und dann gibt es etwas, was die analoge Sammlung dann eben doch nicht so kann. Ich kann auch ganz schnell mich interessieren für einen ikonografischen Zusammenhang. Banalerweise jetzt mal, ich würde mich jetzt für Häubchen interessieren, also Häubchen, sowas, was Frauen auf dem Kopf haben, dann könnte ich das eingeben und dann sehe ich alle Bilder, die sind nämlich, und zwar per Hand von Leuten, die das verstehen, verschlüsselt worden und dann finde ich dieses Motiv der Haarspange oder des Blumentopfs oder was auch immer, ganz schnell in einem neuen Zusammenhang. Ich kriege eine Kunstgeschichte über das Häubchen oder über die Haarspange. Das finde ich doch schon sehr raffiniert und das zeigt auch eins, die Algorithmen, also die automatische Ermittlung von Inhalten, die auf einen bestimmten anderen Inhalt reagieren, durch Ähnlichkeit zum Beispiel. Wenn dir das gefallen hat, könnte dir auch das gefallen. Also die reine Automatisierung wird es nicht bringen, sondern wenn ich gut kuratieren will, ist das Handarbeit und Kopfarbeit von Leuten, die eben auch was von der Sache verstehen. Und dann schließt sich das auf eine ganz faszinierende neue Art auf. Und jetzt werden Sie fragen, gehe ich dann nicht mehr ins Museum? Doch gerade, ich werde hungrig sein, die Aura des Originals, um diesen problematischen Begriff zu bemühen, dann auch face-to-face zu erleben.
Vielen Dank, Holger Nolze. Worldwide Wunderkammer heißt sein Buch, erschienen in der Edition Körber. Und das kann man ganz analog zu Hause im Sessel und mit viel Gewinn lesen.